Drei Tage nach dem Gewitter funktionierten die Himmel noch immer nicht. Der blaue Farbton wollte sich nicht einstellen, blieb stecken zwischen Hellgrau und Weiß, dann zerriss ein Windstoß die dünnen Wolkenschichten, dass sie in Fetzen hingen, zur Seite trieben und sich jenseits des Flusses am Rand der Hügelkette in großen Falten zusammenballten, wie eine von der Stange gefallene Gardine. Sie gaben den Blick frei auf das dahinterliegende Nichts. Es war Mittwochmorgen, als Höfi ohne jede Erklärung wieder zum Unterricht erschien. Kurz nach Schulschluss, genau in der Sekunde, da ein einzelner Sonnenstrahl aus dem leeren Himmel schoss und am Dachfirst von Ernst Bloch die doppelseitige Klinge wetzte, ging Höfi in die Knie und drückte sich mit beiden Beinen ab. Es war der erste und zugleich letzte Moment seines quasi modischen Lebens, in dem er eine unvergleichliche Eleganz entfaltete. Er sprang mit ausgebreiteten Armen, den halslosen Kopf nach oben gereckt, als ob die geplante Flugbahn ihn aufwärts führen sollte. Und einen Augenblick schien es tatsächlich, als würde er sich am Punkt aufgehobener Schwerkraft dafür entscheiden, nicht in die Tiefe zu stürzen, sondern ruhig auf der Luft liegen zu bleiben, um nach majestätischer Art der Adler ein oder zwei Runden über dem Schulhof zu kreisen, an Höhe zu gewinnen und über den Fluss hinweg ins Siebengebirge zu entschweben. Ada stand seit einer Viertelstunde an der Treppe zum Haupteingang und führte eine von Alefs Anweisungen aus, indem sie auf ihn wartete. Schüler aller Altersstufen zogen an ihr vorbei, mit bunten Plastiktornistern, wetterfesten Rucksäcken oder naturledernen Ranzen, zu zweit, zu fünft, manche allein, plaudernd, lachend, einander in die Seiten stoßend. Niemand hob den Blick in den Himmel. Die Mädchen strählten mit nervösen Fingern ihre Mähnen, warfen das Haar hinter die Schultern und holten es wieder nach vorn. Die Älteren rauchten, wenige schwiegen, niemand blieb. Einstweilen trieb Alef sich im Gebäude herum, verhandelte, traf Verabredungen, fand heraus, was es herauszufinden galt. Seit drei Tagen erwachte Ada morgens mit dem Gefühl, in einen surrealistischen Film geraten zu sein, über den sogar der Regisseur die Kontrolle verloren hatte. Sie ging mit der festen Überzeugung zur Schule, dass kein wie auch immer gearteter Plan existiere, dass ihre Entjungferung eine ausgewachsene Form des Doktorspiels dargestellt habe und Alefs Absichten hiermit an ihr Ende gelangt seien. Aber es bedurfte nur eines sardonischen Lächelns und eines Seitenblicks aus spitzwinkligen Augen, um Ada daran zu erinnern, dass Spiele, die man mit Alef spielte, andere Namen trugen. Weil sie das Gesetz des Schweigens beherrschte, wartete sie ruhig auf eine Kontaktaufnahme, die nach den ungeschriebenen Regeln ihres Zwei-Mann-Kodex ihm oblag. Sie war vorbereitet gewesen auf den Augenblick, in dem er ihr die Haare über dem rechten Ohr beiseite geschoben und flüsternd in aller Höflichkeit gebeten hatte, sie möge nach der letzten Stunde am Haupteingang stehen. Schließlich kamen keine Schüler mehr nach. Der Strom war versiegt, das Gebäude ausgeblutet. Ada war allein mit der Fläche bunt gestreiften Asphalts. Sie stand ein paar Meter von der Hauswand entfernt am Fuß der Eingangstreppe. Hätte sie den Kopf in den Nacken gelegt, wären ihr Höfis Fußspitzen aufgefallen und vielleicht auch die Spitze seiner Nase, die in weitwinkliger Verkürzung zwischen den Schuhen gelagert, von Zeit zu Zeit über dem Rand der Regenrinne erschien, wenn er sich vorbeugte, um nachzusehen, ob endlich der allerletzte zum Mittagessen entschwunden sei. Als besagter Sonnenstrahl die schlampige Wolkenherde teilte und die Klinkerfassade von Ernst Bloch erfasste, sodass die Lichtatmosphäre sich wie beim Hochfahren eines Theaterscheinwerfers änderte, schaute Ada verwundert nach oben. Ein Schatten löste sich vom Dach. Die maximale Fallgeschwindigkeit eines Menschen wird auf 250 Kilometer pro Stunde geschätzt. Wenn man wegen der vergleichsweise geringen Höhe des Dachs und Höfis ungünstiger Lage in der Luft eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde annähme, wären ihm und Ada bis zum Aufschlag höchstens 2 Sekunden Zeit verblieben, um sich ein paar Dinge durch den Kopf gehen zu lassen. Wenn allerdings schon eine Sekunde allen denkbaren Ereignissen gleichzeitig Platz bieten könnte, kann in 2 Sekunden die Welt gleich doppelt bedacht werden. Über Höfis letzte innere Worte ist nichts bekannt. Ada erkannte ihn, kaum dass seine Gestalt im Ganzen über der Kante erschien. Ihre Gedanken rekapitulierten keineswegs ihr oder sein gesamtes Leben, sondern die kleine Zeitspanne, in der sie vor kaum einer halben Stunde noch Unterricht bei diesem dunklen Vogel gehabt hatte. Er hatte wie stets hinter dem Lehrerpult gekauert und durch keine Regung, kein Dehnen des Rückens oder Strecken des Halses verraten, dass er fliegen konnte. Kein Schatten eines Flügels hatte die Wand gestreift. Sie hatten von Politik gesprochen, genauer gesagt vom Terrorismus. Immer wieder vom Terrorismus. Wäre Höfi nicht von Natur aus kauzig und unangepasst gewesen, hätte den Schülern auffallen können, dass er an diesem Tag offensichtlich nicht plante, eine Unterrichtsstunde abzuhalten, sondern sein Gift ohne Anknüpfung an ein bestimmtes Thema verspritzte. Die Menschheit, hatte er erklärt, habe bislang noch in jedem Zeitalter einen Weg gefunden, sich ins Unglück zu stürzen. Die neue Gewaltmode sei nicht überraschender als Sommerhosen mit Gummizug an den Beinen. Er sage hiermit voraus, dass der neue Vernichtungslook noch eine ganze Weile das Geschehen dominieren werde, ganz egal, mit welchen Mitteln die Autoritäten sich dagegen zu wehren versuchten. In Wahrheit wolle die Menschheit es so. Er kündigte das nächste groß angelegte Attentat an, aller Wahrscheinlichkeit nach auf polnischem oder spanischem Boden, und verhöhnte im Voraus all jene, die sich verzweifelt und lustvoll bemühen würden, dem Unerträglichen die Namen Al-Qaida, Islamismus oder Clash of Civilizations aufzustempeln. Angestachelt von diesen Bemerkungen hatte Aleph erwidert, dass damit nichts Neues verkündet sei. Wenn man dem demokratischen Zeitalter Namen geben wolle, dann doch bitte nur einen: Epoche der Heuchelei. Vor nicht allzu langer Zeit, meinte Aleph, habe das Oberhaupt eines Landes, das Rohstoffe brauchte, das Notwendige ohne viel Federlesen durchgeführt, während heutzutage eine pervertierte Moral jedem Machthaber das Aufstellen von 95 Thesen auferlege, bevor dann doch getan werde, was man seit jeher tat. In diesem Zusammenhang erscheine Terrorismus als ein rhetorisches Problem. Jeder, der solche Legitimationsbestrebungen einen ethischen Fortschritt nenne, bereite ihm nichts als Brechreiz. Und das umso mehr, seitdem der verlogenste Begriff aller Zeiten die postmoderne Realpolitik zu entschuldigen habe, die Sicherheit. Denn auf einem so engen Planeten könne es Sicherheit ebenso wenig geben wie ewiges Leben. Und wenn die Politik etwas anderes behaupte, lüge sie. Höfi, der fast hinter dem Lehrerpult verschwunden war, hatte ungeduldig zugehört und reagierte aggressiv. In demokratischen Ländern halte die sogenannte Politik der Gesellschaft einen Spiegel vor, und zu dieser Gesellschaft, Herr El-Kamar, gehörst auch du, trotz aller höchst bemühten gegenteiligen Anstrengungen. Also frag dich, wer heuchelt. Für einen Moment entglitt Aleph die Sprache. Ada merkte es und kam ihm zu Hilfe, ohne sich zu melden. Durch einen Spiegel, Herr Höfling, kann man die Welt nicht betrachten. Genau, rief Aleph wieder bei Kräften, ein Spiegel ist kein Fenster, und merkte zu spät, dass er durch eine überflüssige Reaktion den Erfolg versalzen hatte. Steinernes Schweigen und ein Lächeln hätten zum Zeichen des Beipflichtens völlig ausgereicht. Höfi hatte den tief zwischen den Schultern sitzenden Kopf gewendet und sah Ada an wie ein Stier, dessen Aufmerksamkeit durch das Hinzutreten eines zweiten Toreros abgelenkt wird. »Liebe Ada«, sagte er, »du bist erstaunlich viel klüger als wir alle.« »Genau wie ihr«, antwortete Ada so schnell, als lese sie ihren Dialogpart von einem Skript ab, »habe ich von nichts eine Ahnung, das aber mit erheblich höherer Geschwindigkeit.« Höfis Lachen war echt und begrub das Kriegsbeil unter sich, während er die Arme wie Schwingen ausbreitete. »Mit euch kann man nicht reden«, rief er, »ihr seid furchtbar altmodisch, Nihilisten.« »Schlimmer«, sagte Aleph plötzlich ernst aus der anderen Ecke des Raums. Die Nihilisten glaubten immerhin, dass es etwas gäbe, an das sie nicht glauben konnten. »Wir«, sagte Ada, »sind die Urenkel der Nihilisten.« Als Höfi sie ansah, lagen ihre Hände flach auf der Tischplatte. In der Klasse herrschte unklare Stille, keiner vermochte den Sinn des zungenfertigen Aneinander-Vorbeiredens zu verstehen. Etwas lag in der Luft, es klang wie, ihr werdet alle sterben und das wird keine Bedeutung haben, obwohl das niemand gesagt hatte. Höfi kapitulierte auf seine Art. Er schlug das Geschichtsbuch auf, gab vor, nach der Stelle zu suchen, an der sie letzte Woche unterbrochen hatten, hob schließlich den Kopf und schaffte es, mit einem verschwommenen Blick allen gleichzeitig ins Gesicht zu sehen. »Vielleicht ist es ein Glück«, sagte er sanft. »Wir haben das Ende der Religion überlebt, wir werden auch das Ende der Philosophie überleben. Vielleicht könnt ihr auf diese Weise verkraften, was auch immer geschieht. Merkt euch zwei Dinge. Wenn das Fernsehen euch sagt, etwas sei wichtig, will irgendjemand gerade ein Produkt verkaufen. Und zweitens, euch bleibt nur Amor Fati, die Liebe zu allem, was ist. Ich wünsche euch das Beste.« Dann hatte er begonnen, über Bismarck zu sprechen. »Wir sind die Urenkel der Nihilisten. Als es zum Schulschluss klingelte, waren dies die letzten an ihn gerichteten Worte seines Lebens. Jetzt fiel er. Der Augenblick der Eleganz war vorbei. Höfi stürzte wie ein Stein, zog sich in der Luft zu einem Klumpen zusammen, gewann an Tempo, erreichte seine Höchstgeschwindigkeit und landete mit einem Geräusch, als pralle ein Medizinball vom Gewicht eines Kleinwagens auf den Asphalt. Er lag höchstens 5 Meter von Ada entfernt. Es hätte sie nicht gewundert, die Stelle von einem Stern aus Rissen umgeben zu sehen, angeknackst wie eine Eisdecke, die schließlich doch standgehalten hatte. Ada war sicher, dass es diesem Körper lieber gewesen wäre, in eine unbekannte Tiefe hinabzusinken und nur ein Loch im Boden zu hinterlassen. Anstatt hier liegen zu bleiben, herabgewürdigt zu einem Haufen alter Kleider, die nicht mehr in den Container gepasst hatten. Sie klappte den Mund zu, den sie zum Schreien geöffnet und dann vergessen hatte. Das Wesen vor ihr verfügte weder über Gliedmaßen noch über ein Gesicht. Alles, was es einst zum Menschen gemacht hatte, lag unter ihm selbst begraben. Er war auf allen Vieren gelandet, wie eine Katze nach einem Sturz aus dem 6. Stock. Allein mit Höfi erlebte Ada einen seltsam intimen Moment. Sie teilten einen der wichtigsten, vielleicht den allerwichtigsten Augenblick seines Lebens. Es war ihr peinlich. Eindeutig hatte er gewollt, dass ihm niemand dabei zusah. »Was würdest du empfinden?«, hatte Aleph einmal gefragt, »wenn hier vor dir eine Leiche läge?« Ekel und Faszination. Ada empfand nichts dergleichen. Sie fühlte tiefe Verbundenheit. Nie zuvor war sie einem Menschen so nahe gewesen. Am liebsten hätte sie sich neben ihn gekauert und die gleiche Haltung eingenommen wie er, den Kopf auf den Boden gepresst, Arme und Beine unter dem eigenen Leib. Nicht einen Gedanken verschwendete sie an die Frage, ob er vielleicht noch am Leben sei. Sie kam gar nicht auf die Idee, um Hilfe zu rufen, loszurennen, ihre trainierten Beine zu nutzen, um einen Lehrer, die Polizei oder den Krankenwagen zu holen. Im Gegenteil wollte sie die Zeit verlängern, die ihr mit ihm blieb. Zeit, sich zu nähern, so behutsam, wie es der Fuchs dem kleinen Prinzen beschrieben hatte, um weder ihn noch sich selbst zu erschrecken. Zeit, neben ihm zu verharren, bis sie sich aneinander gewöhnt hätten, ihm eine Hand auf die Schulter zu legen, seine Wärme zu spüren, die sich noch eine ganze Weile halten würde, das Sinken seiner Temperatur zu verfolgen, 36, 33, irgendwann abwegige 15 Grad, mit ihm zu flüstern, an ihm zu riechen und ihn schließlich irgendwann, Stunden später, wenn sie sich ganz aufeinander eingestellt hätten, vorsichtig umzudrehen. Aleph kam von der Raucherhofseite um das Gebäude. Als Ada sah, wie er seine Schritte beschleunigte, stellte sie sich neben Höfi, als müsste sie ihn verteidigen. Der Schulhof wurde zur Bühne, auf der 2 Figuren, eine stehend, die andere liegend, das Herannahen einer dritten Person erwarteten. »Ausgerechnet Höfi. Nicht Höfi, bitte!« Erst sah es aus, als wollte Aleph sich zu Boden werfen, dann beherrschte er sich. Er war blass geworden, hob mehrmals hilflos die Arme und legte sie schließlich um Ada, als ob er sie beruhigen wollte. Dabei hielt er sich an ihr fest. Sie wehrte ihn ab. »Was würdest du empfinden, wenn hier vor dir eine Leiche läge?« Aleph antwortete nicht. Ada trat einen Schritt zurück und brachte den Liegenden zwischen sich, während Höfi zu einer Theaterleiche wurde, zu einem bemitleidenswerten Statisten, der den ganzen Abend fürs Stillliegen bezahlt wird. »Ich nutze die Gelegenheit, dir Folgendes zu sagen. Ich kann akzeptieren, dass du mehr in der Theorie als in der Praxis lebst, aber zeig jetzt keine Schwäche, gefälligst nicht vor ihm. Ihre Wangen waren gerötet, sie sprach mit dem ganzen Körper, als ob die aus Höfi entweichende Wut und Lebensenergie sich in ihr das nächstbeste Wirtstier gesucht hätten. »Komm rüber«, sagte Aleph, »komm auf meine Seite. Wir werden ihn gemeinsam vermissen.« Sie stand schon neben ihm und ließ sich in die Arme schließen, als ihr der Satz einfiel, den sie eigentlich hatte sagen wollen und der das Gefühl beschrieb, welches sie so heftig gegen Alephs tölpelhaftes Entsetzen verteidigt hatte. Sie flüsterte vor sich hin und Aleph nickte, er verstand. »Durch das, was Höfi getan hat, wird er zu einem von uns.« Unter Höfi breitete sich eine Lache aus und war dabei, ihre Fußspitzen zu erreichen. Zu hell für Blut, es war Urin und roch auch so. Man fand sie, eng umschlungen, neben der zerschmetterten Leiche ihres Geschichtslehrers. Kurz darauf verwandelte das zuckende Kreiseln von Blaulicht Ernst Blochs Fassade von einer Theater in eine Filmkulisse. Der trübe Tag hatte keine Chance gegen die grellblauen Blitze und übernahm die Rolle eines späten Abends oder frühen Morgens noch vor Sonnenaufgang. Ada wandte sich ab, als fremde Hände nach Höfi fassten und ihn aufhoben, um die Bahre unter ihn zu schieben. Wild kämpfte sie gegen die Berührungen eines jungen Arztes, der den Fehler beging, ihre Ruhe mit den Folgen eines erlittenen Schocks zu verwechseln. Auch Aleph verweigerte die ärztliche Untersuchung. Sie bestanden darauf, mit auf die Polizeiwache zu fahren, saßen zwischen Linoleum, ausgetrunkenen Kaffeebechern und staubigen Blattpflanzen, die nicht künstlicher hätten aussehen können, wenn sie aus Polyethylen gepresst worden wären, und gaben ihre Angaben zu Protokoll. Nein, er wurde nicht gestoßen. Begreifen Sie doch, dass er freiwillig sprang. Warum ich so sicher bin? Weil ich es gesehen habe und weil ich ihn kannte. Auf der Rückbank eines Taxis besprachen sie alles Weitere. Es war nicht nötig, ein Wort darüber zu verlieren, dass Alephs Plan nicht nur trotzdem, sondern jetzt erst recht durchgeführt werden würde. Höfi war der einzige Mensch gewesen, den keiner von ihnen hatte verlieren wollen. Mit ihm verschwand die letzte Instanz aus der Welt, die in der Lage gewesen wäre, ihnen etwas entgegenzusetzen. Die Wahl war auf Freitag gefallen, Freitag 16 Uhr in der Turnhalle. Smutek hatte eine Vertretungsstunde bei der Volleyballmannschaft der Mittelstufe, die um 3:45 endete. Grinsend garantierte Aleph dafür, dass ein anonymes Volleyballmädchen die Tür zur Turnhalle zum rechten Zeitpunkt von innen öffnen würde. Ada sollte hineinschlüpfen, sich in der Lehrerumkleide verstecken und abwarten, bis Smutek die Aufräumarbeiten beendet und die Tür hinter dem letzten Schüler verriegelt hatte. Alles Weitere, versprach Aleph, bleibe dem natürlichen Gang der Dinge überlassen. Geschwisterlich trocken küssten sie sich auf den Mund, als das Taxi vor der Villa hielt. Oben hing die Mutter schon aus dem Fenster.